Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Ihr wisst, dass es Aufgabe des Konklaves war, den Bischof von Rom zu wählen. Es scheint, als hätten meine Brüder Kardinäle ihn fast am anderen Ende der Welt gesucht. Das sagt Jorge Mario Bergoglio nach seiner Wahl zum Papst. Es sind die ersten Worte des Argentiniers an diesem 13. März 2013, nachdem er die Menschen auf dem Petersplatz in Rom begrüßt hat mit einem verbindlichen »Brüder und Schwestern, guten Abend«. Der Papst vom anderen Ende der Welt. Eine Zeitenwende im Vatikan, schreiben die Journalisten. Bergoglio ist der erste Papst, der aus Lateinamerika stammt, der erste Nicht-Europäer in diesem Amt seit fast 1300 Jahren. Für entsprechend symbolträchtig hält Hans Joas, lange Jahre Professor für Religionssoziologie an der Humboldt-Universität Berlin, die Entscheidung der Kardinäle.
Durch sein spezielles Engagement kommt auch der Gesichtspunkt der Armut, der Megastädte und der spezifischen Bedingungen für das Christentum in diesen Megastädten der Dritten Welt in der katholischen Kirche ganz nach vorne. Und das begrüße ich einschränkungslos.
Dieser Papst also hat ein Vorleben, mehr als 11.000 Kilometer entfernt von Rom. In Buenos Aires wirkt Jorge Mario Bergoglio unter anderem als Seelsorger, als Leiter des argentinischen Jesuitenordens und als Erzbischof. Im Jahr 2001 ernennt ihn Papst Johannes Paul II. Zum Kardinal. Dieser Papst ist anders. Schon am Abend der Wahl haften ihm die ersten Etiketten an. Der Großstädter, der Ordensmann, Anwalt der Armen und dann der Name. Als erster Papst nennt er sich Franziskus, nach Franz von Assisi, dem Heiligen aus dem späten 12. Jahrhundert, der sich für ein Leben in radikaler Armut entschieden hatte.
Ich war geschockt am 13. März 2013, als ich das gehört hatte. Den Erzheiligen der katholischen Kirche, nicht irgendeinen Heiligen, sondern den Heiligen, das war atemberaubend. Da hat er natürlich sich eine Latte sehr hoch gelegt, Selbstanspruch. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man sich die letzten Jahre so auf dem inneren Auge vorbeiziehen lässt, das hat er vielfach ja auch eingeholt.
Sagt der mittlerweile verstorbene Jesuit Bernd Hagenkort. Er war einer der am besten informierten Papstbeobachter und viele Jahre bei Radio Vatikan tätig. Hagenkort erinnert sich im Interview mit dem Deutschlandfunk an ein Wort, das Jorge Mario Bergoglio schon als Erzbischof von Buenos Aires gern verwendete. Agamos Lio, lasst uns Wirbel machen.
Ich halte das Wort Unruhe für einen Zentralbegriff dieses Pontifikates, weil er Bewegung bringen wollte, Dynamisierung bringen wollte. Und das hat natürlich was Unruhiges. Also die katholische Kirche war immer darauf aus, seit 2000 Jahren Stabilität und alles geordnet und so weiter.
Mit Franziskus, sagt Jesuitenpater Hagenkort, hat sich der Fokus in der katholischen Kirche verändert. Sein Vorgänger Benedikt XVI. Strahlte eher Beständigkeit aus. Das Bild einer Institution, die über die Jahrhunderte dem Wandel der Zeiten trotzt. Franziskus hingegen überrascht. Auf einmal rückt er andere Fragen ins Zentrum. Der Papst als Politiker, als eine Art Weltstaatsmann.
Er ist jemand, der aufgetreten ist mit Themen, die wir normalerweise als politisch identifizieren. Umweltfragen, Gerechtigkeitsfragen, Flüchtlinge, immer wieder Flüchtlinge. Aber hat das auf eine Art und Weise gemacht, wie das Politiker gar nicht können. Papst Franziskus konnte das in unnachahmlicher Weise und ohne, dass sich der Politiker, der daneben steht, schlecht fühlt.
Der Argentinier beherrscht die Klaviatur der Soft Power, die Macht der Gesten und Worte. Seine erste Reise unternimmt er 2013 nach Lampedusa. Kurz bevor er dort landet, erreicht ein Boot mit Flüchtlingen die kleine italienische Mittelmeerinsel. Die Menschen leben, aber tausende andere sind im Mittelmeer ertrunken. Die Reise ist ein Symbol, dem viele weitere folgen. Ein gutes Jahr nach Lampedusa spricht Franziskus vor dem EU-Parlament in Straßburg. Man kann nicht hinnehmen, dass das Mittelmeer zu einem großen Friedhof wird. Das Flüchtlingsthema bewegt Franziskus.
Non si può tollerare che il mar Mediterraneo diventi un grande cimitero.
Jorge Mario Bergoglio stammt selbst aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Sein Vater wanderte von Italien nach Argentinien aus, ebenso die Eltern seiner Mutter. Der spätere Papst wird am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geboren. In dieser Millionenstadt verbringt Bergoglio Jahrzehnte seines Lebens, bis er mit 76 Jahren zum Oberhaupt der Katholiken gewählt wird. Diese Erfahrungen bringt er mit nach Rom, sagt der Religionssoziologe Hans Joas.
Er hat eben nicht die Perspektive eines der Länder, die diskutieren, in welchem Maße und ob überhaupt sie sich gegenüber Zuwanderung abschotten sollen, sondern er hat die Perspektive derer, die abwandern, und sieht sich ja auch selbst als Nachfahre von Migranten und denkt bewusst aus der Perspektive der Benachteiligten und Armen.
In seinem Schreiben Evangelii Gaudium, Freude des Evangeliums, rechnet Franziskus ab mit einer, wie er es nennt, Wirtschaft der Ausschließung. Er kritisiert die Vorherrschaft des Geldes und soziale Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. In Erinnerung bleibt der Satz, diese Wirtschaft tötet. Der Papst, ein Linker?
Papst Franziskus ist eigentlich politisch relativ schwer einzusortieren. Er macht massiv kapitalismuskritische Äußerungen, was ihn aber nicht einfach zu einem politisch Linken macht.
Familien- und gesellschaftspolitisch vertritt Franziskus eine konservative Haltung. Zwar weckt er immer wieder Hoffnungen unter jenen, die sich eine fortschrittlichere Kirche wünschen, etwa mit der Familiensynode 2014 und 2015. Damals trafen sich hunderte Bischöfe aus aller Welt, um über Ehe und Familie zu sprechen. De facto aber rüttelt Franziskus nicht an Entscheidungen zu Homosexualität oder Abtreibung. Weder stellt er den Zölibat in Frage, noch öffnet er Weiheämter für Frauen. Sein Frauenbild sei herablassend, sagen Vatikanbeobachter. So wächst unter Franziskus die Kluft zwischen Bewahrern und Reformern innerhalb der Kirche. Ein zentrales Thema seines Pontifikats ist auch der Umgang mit dem Missbrauch durch Geistliche. Franziskus verschärft die Gesetze, trifft sich mit Betroffenen, beruft eine internationale Konferenz mit den Bischofskonferenzvorsitzenden aus aller Welt ein. Spätestens im Jahr 2018 wird ihm bewusst, wie tief die Abgründe sind. In den USA, in Chile, Irland, Deutschland und anderswo kommen unzählige Fälle sexualisierter Gewalt ans Licht. Mehrfach äußert er sich öffentlich dazu, auch während einer Reise nach Irland.
Wir bitten um Vergebung für den Missbrauch in Irland. Missbrauch von Macht, Gewissen. Von sexuellem Missbrauch durch Mitglieder, die verantwortungsvolle Positionen in der Kirche innehatten. Wir bitten um Vergebung für jene Mitglieder der Hierarchie, die diese schmerzhafte Situation nicht angegangen sind, sondern geschwiegen haben. Wir bitten um Vergebung.
Franziskus findet klare Worte. Gegen Vertuschung und für eine wirksame Prävention. An die Spitze der Aufarbeitung, die jahrelang nur langsam vorangeht, jedoch setzt er sich nicht. Überhaupt scheinen ihn innerkirchliche Probleme manchmal weniger zu interessieren als die Gegenwart und Zukunft der Welt. Immer wieder verlässt dieser Papst die vatikanischen Mauern, reist nach Sri Lanka, Kuba, Myanmar, in den Irak. Er besucht zerrissene Gesellschaften, Krisenherde. Er kritisiert soziale Missstände, Elend und Korruption. Politisch ist auch seine Enzyklika Laudato Si, zu Deutsch Sei gepriesen, von 2015. Die Botschaft des päpstlichen Schreibens lautet: Umweltfragen sind politische und soziale Fragen. Die Erde als unermessliche Mülldeponie, die Unterwerfung der Politik unter die Technologie, ein strukturell perverses System. Mit drastischen Bildern redet Franziskus der Menschheit ins Gewissen. Er stützt sich dabei auf Prognosen von Klimawissenschaftlern. Seine Worte sollen über die katholische Welt hinauswirken.
Diese Enzyklika richtet sich an alle. Möge ihre Verantwortung für das gemeinsame Haus wachsen, das Gott uns allen anvertraut hat.
In der katholischen Kirche selbst macht sich Franziskus einige Gegner, etwa unter konservativen Bischöfen im Vatikan, in Afrika und Osteuropa. Seine Botschaft ist klar: Nur eine arme Kirche kann eine glaubwürdige Kirche sein. Die bei vielen verloren gegangene Glaubwürdigkeit will Franziskus zurückgewinnen, sagt Jesuit Bernd Hagenkort.
Dass er eben einfach eine Sprache ablegt, das ist es ja letztlich, rote Schuhe und diese rote Mozzetta, dieser Halbumhang oder diese großen Autos, das ist ja eine Sprache. Und die versteht ein moderner Mensch nicht mehr, wenn er über Religion spricht. Und wenn ich mal zurückblicke an 2015, Papstbesuch in den USA, großes Ramtamtam, wie das nur die US-Amerikaner können, und dann fährt der Papst mit dem Fiat 500 vor, das weiß er auch zu nutzen, zu zeigen, hier kommt eben Religion, hier kommt nicht Politik.
Allerdings, Kritiker unterstellen Franziskus, sein einfacher Lebensstil sei nichts als Show und flüchtige Symbolik. Sie kritisieren seine Abneigung gegen den allzu förmlichen Auftritt, seine bisweilen flapsige Sprache, und sie sehen dadurch das Papstamt beschädigt. Hagenkort widerspricht. Das Auftreten sei echt, passe zur Botschaft von einer Kirche, die sich für die Armen einsetzt.
Es ist eben nicht mehr so dieser irgendwo zwischen Mensch und Gott dazwischen schwebende Papst, der mit Pfauenfedern bewedelt wird und unglaublich schwere Kronen auf dem Kopf trägt, sondern Papsttum ist heute was anderes. Papsttum ist eine geistliche, spirituelle Autorität. Das muss man heute anders darstellen als in der Vergangenheit.
Im Laufe des Pontifikats jedoch realisiert er, dass seine innerkirchliche Gestaltungsmacht begrenzt ist. Die Gefahr einer wachsenden Kluft zwischen Liberalen und Konservativen ist groß. Als Papst aber steht er für die Einheit der Kirche. Das bremst seinen anfänglichen Reformeifer. Beispiel Misswirtschaft und Korruption im Vatikan. Das will der Papst bekämpfen. Er beruft externe Berater und versucht, den Sumpf von Günstlingswirtschaft auszutrocknen. Doch die Verwaltung zeigt sich resistent. Geplante Reformen kommen kaum voran. Wortmächtig indes ist und bleibt Bergoglio. Dieser Papst spricht so, dass ihn die Menschen verstehen. Dabei geht auch die eine oder andere Aussage daneben, etwa beim Thema Empfängnisverhütung.
Manche glauben, entschuldigen Sie den Ausdruck, dass sie, um gute Katholiken zu sein, wie die Kaninchen sein müssen. Es geht um eine verantwortliche Elternschaft.
Paternità responsabile.
Und ein andermal redet er gar dem Faustrecht das Wort.
Man darf natürlich nicht mit Gewalt reagieren, aber wenn mein lieber Freund Dr. Gaspari meine Mutter beleidigt, muss er mit meiner Faust rechnen. Das ist normal.
Darf ein Papst so unreflektiert daherreden? Wird er damit der 2000 Jahre alten Tradition des Christentums gerecht? Ist nicht die ganze Lehre etwas banal? So fragen seine Kritiker. Allerdings, Franziskus als theologisches Leichtgewicht zu bezeichnen, sei unangemessen, findet der Frankfurter Pastoraltheologe Michael Sievernich.
Auf dem Strand von Rio de Janeiro, wo Millionen Jugendliche versammelt waren beim Weltjugendtag, dort hat er gesprochen und die Jugendlichen haben ihn verstanden. Und ich glaube, das macht die Qualität einer Theologie aus, dass die jungen Leute ihn verstehen.
Anders als sein Vorgänger Benedikt XVI. Sei Franziskus kein Gelehrter, sondern ein pastoraler Papst gewesen, erklärt Sievernich. Prägend für den Argentinier ist die jahrzehntelange Arbeit als Seelsorger, gerade auch in den Elendsvierteln von Buenos Aires. Und die lateinamerikanische Befreiungstheologie, deren Vertreter sich als Anwälte der Armen verstehen.
Befreiung also von dieser Situation der Armut, aber auch Befreiung von bestimmten Beherrschungsmethoden, die also der Menschenwürde widersprechen. Das alles ist Befreiung, aber zugleich auch Befreiung vom Bösen oder Befreiung von der Sünde.
Und noch etwas prägt Franziskus: seine Zugehörigkeit zum Jesuitenorden. Dort macht er früh Karriere, wird 1973 mit Mitte 30 Provinzial, also Leiter der Jesuiten in Argentinien. Wenig später gerät Jorge Maria Bergoglio zwischen die Fronten der Militärdiktatur und der militanten Stadtguerilla, die gegen die Regierung kämpft. Kritiker behaupten, der spätere Papst habe eine zu große Nähe zur Diktatur gehabt und sogar zwei Mitglieder seines Ordens in Lebensgefahr gebracht. Michael Sievernich sieht das anders.
Wenn man seinen autobiografischen Ausführungen folgt und allen, die ihn kennen. Dann hat er auf geheime Weise versucht zu retten, was zu retten ist, Leute versteckt, ihnen ins Ausland verholfen, sie unterstützt, und das gilt auch für die beiden Jesuiten, also aus dem eigenen Orden, die damals von der Junta verschleppt worden sind, aber dann später freigelassen wurden.
Aus dieser Zeit stammen auch Berichte, dem jungen Jesuitenprovinzial sei seine Blitzkarriere zu Kopf gestiegen. Er habe die Menschen in seinem Umfeld herablassend behandelt und ein autoritäres Auftreten an den Tag gelegt. Michael Sievernich.
Nun hat er diese Strenge, die bis hin zur Rigidität ging und vielleicht auch zu einem gewissen Autoritarismus, die hat er selber später an sich selber kritisiert. Aber er hat auch gemerkt, dass das damals, er war noch relativ jung, relativ unerfahren, dass das nicht der ganz richtige Weg ist.
Soll heißen, offenbar hat Bergoglio aus seinen Fehlern gelernt, die er als junge Führungskraft machte. Als Papst vermeidet er es, den Gläubigen kirchenrechtliche Lehren von oben herab aufzudrängen. Lieber gibt er sich als einfühlsamer Seelsorger.
Wenn ein Mensch schwul ist und guten Willens den Herrn sucht, ja, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte?
Dass er nicht das Gesetzliche, nicht die Forderung und so weiter betont, sondern die Barmherzigkeit. Und das schlägt sich natürlich dann auch in seinem Leitungsstil nieder, indem er sagt, es kommt also nicht auf die Rigidität oder auf die Forderung an, die wir zu stellen haben, sondern es kommt darauf an, dass die Kirche den Menschen nahe ist, in welcher Situation sie sich auch immer befinden, und sie nicht verurteilen.
Auf manche mag das zaudernd wirken. Zu wenig Klarheit, zu vieles bleibt offen. Das aber entspricht einem Leitprinzip von Franziskus, dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen, das er in der Kirche versucht, weiter durchzusetzen. Sein Ziel: sowohl die nationalen Bischofskonferenzen als auch die Gläubigen sollen mehr Entscheidungsfreiheit haben. Dass er diesem Ziel nur langsam näher kommt, aus Sicht mancher Reformer zu langsam, nimmt er in Kauf. Sein Motto beschreibt er einmal so: Die Zeit ist wichtiger als der Raum. Der Religionssoziologe Hans Joas sagt:
Ich glaube, dass Franziskus nicht etwa plötzlich oben das Steuer herumreißt, sondern umgekehrt einen langsamen Konsensbildungsprozess inszeniert. Wenn ich mit dieser Deutung richtig liege, dann zeigt das erneut, dass wir es nicht mit einem weltfremden Naivling, der irgendein Chaos anrichtet, so sagen das ja manche, zu tun haben, sondern mit einem außerordentlich klugen, auch machtbewussten Reformpolitiker.
War der erste Lateinamerikaner an der Spitze der katholischen Kirche nun also ein großer Papst? Immer wieder heißt es von Kritikern, ein bedeutender Theologe im wissenschaftlichen Sinne sei er nicht gewesen. Hans Joas sieht es etwas differenzierter.
Wenn man unter einem bedeutenden Theologen jemanden versteht, der den Glaubensgehalt überzeugend und jeweils neu artikulieren kann, würde ich Papst Franziskus auch einen bedeutenden Theologen nennen. Ich halte ihn für eine epochale Gestalt. Was bleibt, hängt wesentlich von einem Nachfolger ab.